Herzlich willkommen bei den Daily Meditations. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Tag, denn heute ist Donnerstag, der 25. März. Über die Sache mit dem Schwertkauf gestern sind doch einige gestolpert, spricht für euch. Nicht schlecht, wenn unser Jesusbild auch noch Kanten und Brüche hat und nicht glatt geschmiergelt ist. Darf man sich dran stoßen und reiben. Aber wir gehen weiter, denn wir haben einen Weg vor uns. Heute, Lukas 22, 39 bis 46 aus der Basisbibel. Jesus verließ die Stadt und ging gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen: Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. Er sagte: Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher weg, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Dann stand er vom Gebet auf und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, dass sie vor lauter Trauer eingeschlafen waren. Er fragte sie: Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Ja, dieser Abschnitt ist überschrieben mit Jesus betet im Garten Gethsemane. Schon interessant, denn Lukas nennt uns den Namen des Gartens gar nicht. Matthäus und Markus. Lukas nicht. Man geht heute davon aus, dass sich dahinter Gat Schimanim verbirgt, das heißt eine Kelter oder Presse von Ölen. Und das passt ja auch ganz gut zum Ölberg. Denkbar wäre ein Grundstück mit einer Ölpresse und einer Grotte oder Hütte, also eine kleinere Behausung, die außerhalb der Erntesaison von Jesus und seinem Schülerkreis zur Übernachtung genutzt wurde. Der Ölberg hat Bedeutung. Vom Ölberg aus begann der Einzug nach Jerusalem. Hierher kommen Jesus und seine Schüler nach ihrem letzten Mal zurück. Auf dem Ölberg findet schließlich auch die sogenannte Himmelfahrtszene statt. Aber so weit sind wir noch nicht. Jesus betet. Und das fällt mir wieder auf. Jesus wird als Beter von Lukas vor Augen gemalt. Aber diese Gebetsszene, die finden wir auch in den anderen Evangelien. Lukas erzählt uns nur einen Gebetsgang, wo er doch sonst die Dreierstruktur liebt. Das finde ich auch interessant. Und er lässt auch die drei Jesus-Schüler weg, Petrus, Johannes und Jakobus. Lukas kürzt. Man gewinnt den Eindruck, als hätte er es eilig. Na, vielleicht ist unser Schriftsteller einfach nur sehr konzentriert und formuliert daher knapper und vor allem eigenständig. Vielleicht greift er auf ein eigenes Traditionsstück zurück. Also, Jesus kommt mit seinem Schülerkreis an die Stelle, wo er beten will. Und dort ermahnt er alle seine Freunde, betet. Das tut er am Anfang und am Ende des Abschnitts. Betet, dass ihr nicht in Prüfung hineinkommt. Ja, wir haben Jesus als Beter kennengelernt. In Schlüsselsituationen findet Jesus die Ruhe, den Weg in die Stille. Er verortet sich bei Gott. Er redet mit ihm und hört auf ihn. Ich sage es mal salopp, er hängt bei ihm rum. So bewältigt er Herausforderungen. Und diesen Weg bringt er seinem Schülerkreis bei. Und ich frage mich, wie lange weiß ich das schon? Schon sehr lange. Ich werde vor Prüfungen und in Stress hibbelig. Nervös, absolut unruhig. Und ich muss mich dann bewegen und so zur Ruhe kommen. Atemübungen. Dann finde ich hinein ins Beten. Jesus selbst geht einen Steinwurf weiter. Dies Maß soll deutlich machen, dass Jesus in Hör- und Rufweite ist. Wir können also mithören. Aber zunächst gibt's was zu sehen. Jesus kniet nieder. Die meisten Juden pflegten im Stehen zu beten. Das Knien fällt hier auf. Ich frage dich, was drückt für dich Knien im Unterschied zum Stehen beim Beten aus? Und was ist deine bevorzugte Haltung, Körperhaltung beim Beten? Ja, was betet Jesus? Er spricht Gott an und er sagt Abba, Vater. So haben wir es schon in der lukanischen Version des Unser-Vater-Gebetes gehört. Vater, wenn du willst, lass diesen Becher an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Ich finde diesen Satz absolut stark. Absolut stark, wie sehr sich Jesus an das Unser-Vater-Gebet hält. Der Wille Gottes soll geschehen. Er spricht seinen Wunsch aus, aber er bettet ihn hinein in den Willen Gottes. Dein Wille geschehe. Wenn es dem Willen des Vaters entspricht, was Jesus hier nicht sicher weiß, dann soll dieser Kelch an ihm vorübergehen. Was ist mit dem Bild vom Kelch oder Becher gemeint? Ja, das ist ziemlich klar und die meisten von euch wissen es bereits. Der Kelch ist ein Bild für das bevorstehende Leiden und Sterben. Damit wird deutlich, dass Jesus nicht das Leiden sucht. Er ist nicht todverliebt. In den Evangelien wird uns Jesus nicht als ein ins Leiden verliebter Messias vor Augen gemalt. Jesus fragt den Vater, ob er diesen Leidenskelch wirklich trinken muss. Was für eine starke Szene. Jesus zieht die Sache mit der Erlösung nicht einfach so durch. Nein, er lässt sich fragend, sehr menschlich und sehr auf den Vater vertrauend auf diesen Weg ein. Und dann folgen zwei Verse. 43 und 44. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Todesangst überfiel ihn und er betete noch angespannter. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf den Boden. Ja, klar ist, dass nicht alle Textzeugen diese Verse haben. Das heißt, diese beiden Verse sind umstritten. Was ist umstritten? Ob sie zum ursprünglichen Text dazugehören. Ja, die Frage ist, sind diese beiden Verse später nachträglich hinzugefügt worden? Oder hat man diese Verse später weggelassen, weil man in ihnen vielleicht etwas Anstößiges gefunden hat? Die Basisbibel setzt diese beiden Verse in Klammern. Das ist eine weise Entscheidung. So werden wir darauf hingewiesen, dass diese Verse nicht ganz sicher zum Text dazugehören. Was sagen uns Matthäus und Markus? Nichts. Sie überliefern uns diese Verse nicht. Aber diese Verse sind bekannt und alt. Und auch lesenswert. Es ist von einer Engelerscheinung die Rede. Das erinnert an die Boten, die Jesus nach seiner Versuchung bei Matthäus und Markus mit Nahrungsmitteln stärkten. Hier erzählt Lukas, dass ein Gottesbote Jesus stärkt. Warum? Ja, er war wohl völlig fertig, denn er war in Todesangst. Das kann man genauer sagen. Jesus kämpft mit seiner Todesangst. Da finden wir das griechische Wort Agonie. Das bedeutet Qual oder Kampf. Und damit wird eine Reihe von Erscheinungen im Sterben bezeichnet. Agonie weist eindeutig aufs Sterben hin. Jesus spürt, wie sein Leben bedroht ist. Er fühlt Ängste, Todesängste. Und in diesem Kampf stärkt ihn Gott. Angstschweiß tropft auf den Boden. Für Lukas ist das schon ein Bild für das vergossene Blut. Ich erinnere mich an das vergossene Blut, von dem er im Pesach sprach, der neue Bund. Wichtig ist aber, das ist hier ein Vergleich. Sein Schweiß tropft quasi wie beim Nasebluten auf den Boden. Der Schweiß zeigt an, wie intensiv Jesus betet, wie angespannt er ist. Sein Schweiß verwandelt sich nicht in Blut, so wie ich das in manchen Jesus-Filmen gesehen habe. Und dann steht Jesus auf und geht zu seinem Freundeskreis zurück. Sie sind vom Schlaf übermannt worden. Der Schülerkreis ist gottmüde geworden und schläft in der Gottesferne ein. Aber der Schülerkreis wird nicht getadelt. Was schlaft ihr, klingt zwar vorwurfsvoll. Ich höre es vor allem fragend und enttäuschend. Jesus ist enttäuscht, so kommt er mir vor. Er spürt, er wird den Leidensweg, seinen tödlichen Leidensweg alleine gehen. Auffallend ist auch der Kontrast zwischen dem Lehrer, der kniend betet, und seinen Schülern, die in ihrer Traurigkeit versinken und schlafen. Um die Glaubensschwierigkeiten zu bestehen, sollen sie aufstehen und beten. Durch Beten können wir den Kopf oben halten, nicht im Meer der Sorgen und Ängste untergehen oder absaufen. Verstummen wir nicht angesichts unserer Sorgen, Ängste und Nöte. Nicht verstummen. Gott suchen und ihn ansprechen. Die Ängste aussprechen vor ihm. Was ich benennen kann, das kann ich in den Griff kriegen. Was ich beschreiben kann, wird dadurch kleiner, überschaubarer. Was mich tief bewegt, ist die Darstellung von Jesus. Jesus, ich sehe ihn als Menschen. Er hat Angst vor dem Leiden und Sterben. Er wird nicht heroisch und souverän geschildert. Er kämpft. Es kostet ihn was. So kommt er mir sehr nahe. Das zieht mich zu ihm. Das fördert meine Bereitschaft, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Ich möchte beten. Wie Tau auf den Gräsern liegst du auf meinen Gedanken. Wie ein Morgen bereitest du dich aus über meine Tiefen. Wie ein Abend hüllst du uns ein in dein Schweigen. Du bleibendes Antlitz, hinter unseren flüchtigen Blicken, du strömendes Du hinter meiner Maske, du Ozean in den Augen der Guten, du Friede in den Händen der Liebenden, du reiches, fließendes, unaufhaltsames, unerschöpfliches Du, du helles, du dunkles, Du überdachst mich mit dem Zelt deines Alls. Du birgst mich, du erziehst mich zur Weite, indem du mich aus dem Paradies vertreibst. Du hast mich aus dem Nest geworfen. Einen unruhigen Geist hast du in meinen Lehm gehaucht. Du lässt mich nicht ruhen. Wie Abraham drängst du mich aus Ur in Chaldäa. Jahrzehnte werden vergehen, bis Licht und Dunkel geeint sind in mir, wie sie eins sind in dir. Shalom.